Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Gerade die Small- und Mid-Caps geraten in der heutigen Zeit schnell in den Hintergrund. Ein Unternehmen aus dem SDAX ist die Beteiligungsholding Mutares. Sie hat sich auf den Erwerb von Unternehmen spezialisiert und in 2024 vielleicht bei dem ein oder anderen Hörer für Aufsehen gesorgt, als der Spezialmotorenhersteller Steyr Motors an die Börse gebracht wurde. Ich freue mich heute, Herrn Laumann, er ist Chief Investment Officer bei Mutares, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Laumann, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Hallo zusammen.
Herr Laumann, wir starten den Podcast immer mit einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellungsrunde des Unternehmens. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell genauer beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, 2008 gegründet, und wir sind spezialisiert auf Unternehmenskäufe, die im Wesentlichen aus Ausgliederungen aus Konzernen sich hervortun, die im Wesentlichen nicht so laufen, wie sich der Konzern das vorstellt, die im Wesentlichen negativ sind. Und wir nehmen dem Konzern oder dem Verkäufer an sich ein Problem ab. So sehen wir das uns als Problemlöser. Und was wir tun ist, wir sagen, wir suchen uns Unternehmen aus und sagen, wir wollen Unternehmen kaufen, die wir operativ wieder auf die Siegerstraße, auf die Gewinnstraße bringen können. Wir wollen Unternehmen kaufen, die nachhaltig dann auch ein Geschäftsmodell haben, das Bestand hat. Und wir wollen Unternehmen kaufen, das wir irgendwann wieder veräußern können. Und das sind eigentlich so die drei wesentlichen Punkte, wie wir uns Akquisition auch anschauen. Und in Zusammenarbeit mit dem Verkäufer, können wir nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, strukturieren wir dann die Transaktion und verkaufen es dann auch irgendwann wieder. Also wir sind niemand, der Evergreen investiert, sondern wir sind Käufer und Verkäufer mit einer Haltedauer, die irgendwo bei 3, 4, 5 Jahren liegt.
Jetzt hatten Sie es im Grunde schon angesprochen, wie muss man sich als Nicht-Insider einen klassischen Ablauf vorstellen? Sie sagten jetzt schon 3 bis 5 Jahre, Pi mal Daumen. Wie ist auch gerade mit Blick auf die Konkurrenzsituation aktuell die Lage am Markt?
Also die Konkurrenzsituation in unseren Transaktionen, vielleicht muss man da einmal kurz als irgendein Fallbeispiel nehmen, um eine Transaktion zu erklären. Also wir haben eine Transaktion gemacht, beispielsweise, ich glaube in Deutschland, die bekannteste Marke, die wir in Deutschland haben. Wir sind zwar in 14 Ländern, aber ich glaube, das Hörerumfeld ist ja dann doch eher Deutsch- oder Dachregion. Wir haben von Iveco die Magirus erworben, ein Feuerwehrfahrzeug und Defense-Hersteller, der verlusträchtig war. So, und wir haben mit der Iveco eine Vereinbarung getroffen, haben einen Kaufpreis, der im Nominalbereich liegt, bezahlt und haben aber gesagt, das ist unser Plan. So wollen wir die Magirus wieder nach vorne bringen, profitabel machen und aufstellen. Und diese Transaktion oder dieses profitabel machen, haben wir Iveco gesagt, das musst du bezahlen. Ja, wir tun's, aber du musst es bezahlen. Und dementsprechend hat Iveco Geld in der Kasse gelassen, Assets in der Kasse gelassen, die wir dann nutzen konnten, um diese Restrukturierung zu bezahlen. Magirus ist heute break-even bzw. positiv und hat auch gute Chancen im Markt weiter zu wachsen. So, das mal zum Standpunkt der Transaktion, wie so eine typische Transaktion abläuft. Also wir fragen den Verkäufer, uns für einen nominalen Kaufpreis eine starke Bilanz zu geben, die besteht aus entweder Anlagevermögen, Vorräten, Forderungen oder auch Cash. Mhm. Und dementsprechend gestaltet sich auch die Wettbewerbssituation. Unser größter Wettbewerber sehe ich immer im Verkäufer an sich. Weil der Verkäufer, in dem Beispiel beispielsweise die Iveco, sich natürlich auch die Frage stellt, muss ich jetzt dem Laumann und dieser Mutares ganz, ganz viele Millionen an Assets umsonst sozusagen geben, damit ich eine verlusträchtige Firma loswerde? Oder kann ich das mit diesen Assets selbst machen? Ja, warum kann Mutares das besser, als ich das machen kann? Und dementsprechend sehe ich immer den Verkäufer als unseren größten Wettbewerber an. Gibt natürlich lokal und auch global den einen oder anderen, den wir dann immer mal wieder auf Transaktionen sehen, ja, der gleiches Interesse verfolgt. Aber mein größter Wettbewerber ist eigentlich der Verkäufer.
Und ist das Ziel in der Regel eher der Verkauf oder beispielsweise jetzt, wie auch schon passiert, ein Börsengang?
Wir schauen uns opportun immer beides an. Also im Wesentlichen werden die Firmen mal darauf ausgerichtet, einen Strategen weiter zu verkaufen, ja, der dann die Firma weiterentwickelt, integriert und so weiter. Ja. Weil wo sind wir gut als Mutares? Wir sind gut als Mutares diejenigen, die aus einer komplexen Konzernstruktur ein Unternehmen rauslösen und dann eigenständig machen, quasi als Mittelständler führen. Wir als Mutares sind gut, neben dem Rauslösen ein defizitäres Unternehmen relativ schnell wieder profitabel zu machen. Und wir als Mutares sind gut, relativ schnell anorganisch das Unternehmen wachsen zu lassen, weil wir eben die Transaktion, die M&A-Seite auch vertreten. Wo wir sehr mittelmäßig sind und was auch nicht unsere Aufgabe ist, im Geschäftsmodell, ist zu sagen, wir entwickeln jetzt mal eine 10-Jahres-Strategie für das Unternehmen mit Wachstum in neuen Märkten, mit Wachstum in neuen Ländern. Wir investieren jetzt irgendwie 30 Millionen Euro und haben einen Return in 6-7 Jahren. Das sind wir nicht. Diese Langfristbrille, die haben wir nicht auf. Wir haben eine Kurzfristbrille sehr stark auf und haben eine Mittelfristbrille auf. So. Und dementsprechend, so entwickeln wir erstmal das Unternehmen. Und dann kommen wir irgendwann in den Punkt, wo ich entscheide, ob wir verkaufen oder nicht. Und dann ist die Frage, eignet sich so ein Unternehmen für einen Börsengang, eignet sich so ein Unternehmen für einen strategischen Verkauf? Und meistens ist die Antwort strategischer Verkauf. Ja, weil entweder das Unternehmen ist komplex oder der Markt ist nicht aufnahmefähig. Gerade auch das Thema Börsengang ist ja deutlich anders als jetzt 2018, 19 noch, ja, als du ja quasi mit allem irgendwie an die Börse konntest. Und ich glaube, das ist heute doch selektiver. Wir haben einen Börsengang gemacht. Wir haben einen Börsengang gemacht mit der Steyr. Wir haben einen Börsengang gemacht mit der Terranor. Wir hatten einen Börsengang angedacht in Finnland. Wir überlegen uns gerade auch, mit dem Magirus einen Börsengang zu machen, was ja auch publik ist. Also Börsengang ist schon ein valider Exit-Kanal. Die Mehrheit der Exits ist aber nach wie vor im sogenannten Trade-Sale an den Strategen.
Aus welchen Bereichen kommen, also in welchen Bereichen gucken Sie sich um nach Übernahmekandidaten?
Da sind wir sehr opportunistisch, ehrlicherweise, unterwegs. Was bei uns immer neben dem Entscheidungskriterien, die ich vorhin genannt habe, was das Unternehmen haben muss, immer wichtig ist, dass es eine Wertschöpfungskette hat. Weil wir kommen aus der operativen Sicht. Wir haben selber 150 Berater auf unserer eigenen Payroll, die wir in die Unternehmen schicken. Also wir arbeiten nicht extern mit den üblichen Verdächtigen von Roland Berger über Boston Consulting, über Alex Partners, über Alvarez Marsal, über Porsche Consulting zusammen, sondern wir machen das selbst mit unseren Leuten. Und da brauchen wir ein Verbesserungspotenzial. Das heißt, je tiefer die Wertschöpfungskette ist, desto mehr Ansatzpunkte haben wir, auch Verbesserungen herbeizuführen. So. Und das ist quasi unser Ansatz und das ist uns wichtig, dass es das gibt. Generell müssen es Branchen sein dazu, wo wir in den Jurisdiktionen unterwegs sind. Also wir sind in 14 Ländern aktiv, davon quasi in allem, was man in Europa, was einem so einfällt im Großen und Ganzen, dann noch Japan, China, Indien und USA. Wir würden jetzt, glaube ich, keine Firma kaufen, die irgendwo Headquarter Südafrika oder Headquarter Argentinien sitzt. Ja, das würden wir nicht machen. Also die Jurisdiktion muss passen, die Wertschöpfungskette muss passen, die Chance muss natürlich passen, was ich vorhin sagte, man muss es wiederverkaufen können, wir müssen nachhaltig, muss das Produkt überlebensfähig sein. Und dann, ja, so suchen wir aus und dann haben wir diverse Segmente, wo wir unterschiedlich aktiv sind. Wir haben ein Automotive-Segment, wo wir die Bedeutung zurückfahren wollen in unserem Portfolio ein bisschen. Wir sind sehr aktiv im Bereich Energie. Wir sind sehr aktiv im Bereich Construction, wo ich glaube, dass der Markt wieder kommt. Wir sind sehr aktiv im Bereich Infrastruktur, Logistik, Defense, im Bereich B2B-Service und vor allem aber auch im Bereich Chemicals. Wir kaufen immer in den Märkten zu, die wenige Leute anfassen wollen. Ja? Also wir haben jetzt gerade einen Exit gemacht an Hyundai Power Systems. Da haben wir ein Wärmetauschergeschäft verkauft an die, das wir von Siemens Energy erworben haben. Das haben wir von Siemens Energy, den Deal gemacht mit Siemens Energy in 2021. Ja? Das ist ein Wärmetauschergeschäft, das in Kombination mit der Gasturbine arbeitet. Ja? Ist weltweit Marktführer, wenn es um Qualität und Effizienz geht. Das haben wir 21 verhandelt und den Deal 22 geclosed. Wir haben mit die Steyr Motors haben wir angefangen, mit Thales zu verhandeln, was wahrscheinlich ja ein bekannter Börsengang ist, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Da war der Ukraine-Krieg gerade so angefangen, / am Köcheln. Ja. Okay. Wir investieren immer in den Situationen, in dem Zeitpunkt, wo es eigentlich niemand angucken wollte. Wir haben einen großen Chemie-Deal gemacht mit SABIC, mit Saudi Aramco. Den haben wir gesigned im Januar. Der wird jetzt geclosed. Chemiebranche ist jetzt nichts, was wo jeder Investor Hurra schreit aktuell. Ja, jetzt kommt natürlich der Sondereffekt durch die Straße von Hormuz, wo die Ölpreise hoch sind und damit auch die Chemiebranche lächelnd durch die Gegend läuft. Aber am Ende des Tages war das auch ein Zeitpunkt Mitte letzten Jahres, wo die Verhandlungen gestartet sind, dass sich keiner Chemiebranchen angeguckt. Ja, das ist die Branchen, wo jeder denkt, ach, geh mir fort. Ja. Das sind die Branchen, wo wir uns kaufseitig Sachen angucken.
Gibt es denn dann eine Branche, die in den vergangenen Jahren, abgesehen vom Defense, besonders in ihren Fokus gerückt ist?
Also kaufseitig, wie gesagt, Chemie natürlich. Dann alles, was so mit Equipment rund um Energie zu tun hat. Ja, also wir haben dieses Wärmetauschegeschäft, was ich gesagt habe. Wir haben ein zweites Geschäft, das sich auch mit Heat Transfer im weitesten Sinne beschäftigt. Die Sofinta in Italien. Wir haben ein großes Transformatoren-Business in Portugal mit der EFASEC. Wir haben mit der Quascor Gas Engines, was sich wahnsinnig gut entwickelt, wo ich auch zukünftig noch einen riesen Markt sehe. Der Bereich Energie-Equipment ist ein Bereich, der in den vergangenen Jahren im Fokus stand und wir doch einiges gemacht haben. Und last but not least der Bereich Logistik, wo wir in den vergangenen Jahren immer wieder sehr gute Erfahrungen gemacht haben, was gekauft und was wieder gut verkauft. Wir haben in Österreich was gemacht, die Bexity. Wir haben in Nordics einen Logistiker für Kühllogistiker, Frigo Scania, an Daxa verkauft. Wir haben die Intime an einen großen englischen Strategen verkauft. Wir haben die Fuentes Lebensmittellogistiker in Spanien gekauft und verkauft. Also der Bereich Logistik, Infrastruktur, wir haben von ehemaliges Arriva-Geschäft in Polen und Serbien verkauft, gehen da jetzt mit dem dänischen Geschäft an den Markt. Also da im Bereich Infrastrukturlogistik haben wir auch in den letzten Jahren einen Fokus gehabt, der auch sehr gut lief.
Ja. Also sehr umtriebig. Ihr US-Geschäft ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, noch relativ jung. Wie schätzen Sie da die Potenziale ein?
Das ist eine sehr gute Frage, weil Sie, glaube ich, in mir jemand haben, der nach wie vor glaubt, die USA ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe selbst Familie dort in Texas und da ist sowieso alles nochmal ein bisschen größer als im Rest der USA. Wir sind in der Tat 2025 in Amerika gestartet, haben jetzt eine große Akquisition von SABIC gemacht, haben 5 Akquisitionen in Summe gemacht. Ich glaube, die USA wird unser Wachstumstreiber die nächsten 2-3 Jahre. Ich komme gerade ehrlicherweise auch selbst zurück aus den USA, war da die letzten 3 Tage. Und das ist einfach ein Land, das nach vorne guckt, das unternehmerischer ist. Da ist auch die Autobranche jetzt kein depressives Zusammenkommen. Ich glaube ganz, ganz fest an Amerika. Und das ist auch die Jurisdiktion, wo wir aus meiner Sicht in den nächsten 2-3 Jahren investieren sollten und auch investieren werden. Ja. In Europa sind wir Platzhirsch. Da sehen wir alle Transaktionen. In den USA, glaube ich, sehen wir von unserem Potenzial vielleicht aktuell 5%. Ja. Und da gibt es deutlich... Da gibt es noch viel zu holen. Wir werden jetzt auch ein zweites Büro aufmachen in Houston, werden dann mittelfristig auch nach New York gehen, sodass wir 3 Büros haben. Und weil doch das Land, anders als Europa, können sie nicht aus einem Standort ausführen. Ja, das ist viel zu groß. Die Banken sind verteilt. Ich glaube, das ist jedem bewusst, dass es von New York nach München genauso weit ist wie von New York nach Los Angeles.
Ja. Und inwiefern könnte sich bei Ihnen dann, ich sage jetzt mal, die America First Politik bemerkbar machen? Dürften Sie davon überhaupt was spüren?
Ich glaube, man spürt es schon. Man spürt es in den Zöllen, man spürt es im Binnenmarkt dort. Da sind schon Auswirkungen, auch im Chemiegeschäft zum Beispiel, ja, dass man die Importe aus Asien quasi sind deutlich zurückgegangen oder ganz erloschen. Die Importe auch, was Autos angeht, sind zurückgegangen. Das heißt, dort sehen wir schon ganz deutlich, dass diese America First Strategie im Binnenmarkt wirkt. Jetzt bin ich kein Volkswirt, kann nicht beurteilen, wie das gesamtwirtschaftlich für die USA sich dann ausgeht. Ist auch nicht meine Aufgabe, aber aktuell die Tatsache, dass wir in USA aktiv sind und nicht die Ausländer, sehen wir schon, dass es da gewisse Benefits gibt, in der Tat. Und geht's bis dahin, ich habe mich jetzt, wo ich dort war, auch mit diversen Finanzierern getroffen, kreditseitig, und wenn sie einen Kredit aufnehmen und in der Verwendung sagen, das Geld bleibt in den USA, ist der Zinssatz besser, wie wenn sie sagen, ein Teil des Geldes investieren wir außerhalb von Amerika.
Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, dass Sie in insgesamt 14 Ländern bereits tätig sind. Gibt es für Sie noch, ich sage jetzt mal, Länder, die spannend werden könnten oder für Sie auch in Zukunft relevant werden könnten?
Wir sind ja in Europa bereits ganz gut aufgestellt. Wir sind eigentlich in Westeuropa in allen Ländern, wo man sein muss, haben mit Polen und Wien, / dann auch Prag, einen ganz guten Griff nach Osteuropa. Haben jetzt Japan ganz neu aufgemacht, wo ich mit Japan, Südkorea, diese Schiene, glaube ich, ist ein ganz guter Markt, wo wir auch viel erwarten in Zukunft. Das sind so künftige Wachstumsmärkte, die wir auch sehen, ja, wo wir, glaube ich, schon aufgestellt sind. Der einzige Markt, und das ist auch was, wo ich mir schon lange Gedanken drüber mache, aber es gibt einfach keine Lösung und ich glaube, es ist einfach nicht machbar, ist, wenn man von den Industrien anguckt, was machen wir denn, ja, wo sind wir im Energiebereich, im Logistikbereich, auch ein bisschen Defense, auch im Construction-Bereich, Heavy-Equipment-Bereich, B2B-Service, ist mit Sicherheit Australien auch ein richtig guter Binnenmarkt und ein richtig guter Markt für die Industrien, wo wir sind. Ja, das ist aber etwas, und da gebe ich mich keiner Träumerei auch hin, das kann man nicht managen. Ja. Das ist einfach am Ende der Welt.
Kommen wir nochmal vielleicht auf Europa oder gerade auch Deutschland zurück zu sprechen. Inwiefern macht sich bei Ihnen das derzeit angespannte Marktumfeld und auch die wirtschaftliche Entwicklung bemerkbar? Also gibt es da dann, ich sage jetzt mal, mehr Übernahmekandidaten?
Also es kommt auf die Branche so ein bisschen an. Ne? Ich will mal was vorwegschicken. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan vom Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ich glaube, auch gerade wenn man jetzt die Alkaner sieht oder auch die Asiaten sieht, es ist sicherlich ganz vieles, würden 82 Millionen anders entscheiden, wie die Bundesregierung das entscheidet. Und ich glaube auch, dass das zwischen Versprechen und Wirklichkeit da doch eine große Lücke klafft, ja, was man machen muss. Ich glaube aber, diese depressive Grundhaltung, die wir haben, ist auch eine Ursache davon, dass die Wahrnehmung so ist, wie sie ist. Ja. Wir haben nach wie vor, glaube ich, noch extrem gute Unternehmen und in Deutschland. Von der, glaube ich, das ist mal ein erster Angriffspunkt, um zu sagen, ich glaube, die Welt ist nicht, oder die Welt in Deutschland ist nicht ganz so übel, wie sie ist, wenn man, keine Ahnung, einschlägige Zeitungen aufschlägt. Was aber ist in einzelnen Branchen gibt es natürlich deutlich mehr Übernahmekandidaten. Ich kann Ihnen zwei Branchen nennen. Eine davon ist die Automobilbranche natürlich. Ich könnte, glaube ich, jede Woche einen Automobilzulieferer kaufen. Was aus meiner Sicht aber an der Situation liegt. Ja, während die Konsolidierung der Zulieferer in den USA beispielsweise 2008, 2009, 2010 stattgefunden hat, hat die halt bei uns in Europa nicht stattgefunden, speziell in Deutschland nicht. Und wir laufen aktuell auf 30-35% Unterauslastung im Durchschnitt. Und wir werden ja keine 30% mehr Autos irgendwann mal hier in Deutschland bauen oder in Europa. Von daher, das ist was man gemeinsam mit den OEMs lösen muss. Der eine OEM sieht es mehr als der andere, aber ansonsten ist es, glaube ich, auch mal gut, dass gerade der ein oder andere Übernahmekandidat, wie Sie es gerade gesagt haben, dass der auch mal stirbt, damit die anderen den Kuchen unter sich aufteilen können und die anderen weiterleben können. So. Dann ist natürlich das Thema Bau oder alles, was auch energieintensive Industrien sind. Es steht natürlich ein großes Fragezeichen dahinter. Ne? Papierindustrie in Europa beispielsweise hat eine Unterauslastung. Ich habe vor kurzem mit einem Group-CEO von dem größten Papierhersteller in Europa gesprochen. Die sehen in bestimmten Papierarten, gerade im Verpackungspapier, sehen die eine Überkapazität von 50% im Markt. Ja, da kann keiner Geld verdienen mit sowas. Ja. Also da gibt es schon alles, was energieintensiv ist, Automobil. Es muss eine gewisse Bereinigung sein. Und aus meiner Sicht ist eine Insolvenz nicht immer das Schlechteste.
Dann würde ich jetzt gerne noch einmal, ich sage jetzt mal, ans Eingemachte bei Mutares gehen. Und zwar das bisherige Geschäftsjahr. Das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch immer sehr. Wie lief 2026 bisher für Ihr Unternehmen? Könnten Sie da mal, ich sage mal, einen kurzen Überblick, auch wenn wir jetzt schon im zweiten Quartal sind, noch mal so ein paar Eckdaten zum ersten Quartal uns geben?
Ja, nicht gerne machen. Wir sind eigentlich, es sind 5,5 Monate sind wir jetzt. Das erste Quartal, wir haben ein paar gute Zukäufe gemacht. Das Chemiegeschäft habe ich schon genannt, was am 6. Januar gesigned wurde beispielsweise. Wir haben just einen Hersteller für Ground Handling am Flughafen gekauft, Trepe, was ich eine sehr gute Akquisition finde, sehr gutes Produkt finde. Hatten kleinere Exits, auch mit einem Building Materials Hersteller, der Calcit, den wir an einen US-Strategen verkauft haben. Jahresabschluss ist durch, wir sind in der Guidance, die wir uns selbst gegeben haben. 2025 haben wir das Jahr abgeschlossen. Wir haben eine 100 Millionen Kapitalerhöhung gemacht, erfolgreich, die mehrfach überzeichnet war für das Wachstum in den USA, mit einer extrem hohen Bezugsquote. Versuchen jetzt noch das ein oder andere vor der Sommerpause hinzukriegen. Und ist sicherlich ein großer Erfolg 2026 für das Gesamtjahr war das Signing der Transaktion der NEM an, wie ich vorhin schon sagte, an diesen koreanischen Strategen, Hyundai Power Systems, mit einem sehr hohen Verkaufspreis, der sicherlich das Jahr 2026 zum nächsten Rekordjahr auch befördern wird in der Montagsgeschichte. Und von daher sind wir mit dem ersten Halbjahr oder sage ich mal bis zur Sommerpause, bis Ende Juli, noch zuversichtlich, dass es noch besser wird. Aber dann kann man, glaube ich, die ersten 7 Monate durchaus als Erfolg abstempeln.
Jetzt haben Sie schon Rekordjahr gesagt. Was sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Ihre Ziele für 2026?
Genau, also Ziele 2026, wir wollen irgendwas zwischen 8 und 9 Milliarden Gruppenumsatz haben auf quasi konsolidierter Basis, annualisiert ist es deutlich mehr, weil wir natürlich immer zum Akquisitionszeitpunkt erst die Umsätze dann auch reporten. Annualisiert sind wir bei ungefähr 11,5 Milliarden. Reported sollen es 8 bis 9 sein. Und wir wollen den Gewinn der Holding, also quasi den Net Profit der gelisteten Einheit von 130 auf mindestens 165 bis 200 Millionen steigern dieses Jahr. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das erreichen. Und damit wären wir sowohl im Umsatz als auch im Profit. Profit wäre dann mit 165 oder größer der höchste Profit und Umsatz mit 8 bis 9 Milliarden in der Gruppe auch. Und das weitere Ziel ist, das zweite Office in den USA in Houston aufzumachen noch und quasi Japan, was wir frisch eröffnet haben, weiter hochzufahren und vielleicht auch dieses Jahr schon in Japan die erste Transaktion zu machen.
Und was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch immer interessiert, wie sieht Ihre Dividendenpolitik aus?
Relativ langweilig und unverändert seit Jahren. wir haben eine Basisdividende, wo wir gesagt haben, die zahlen wir immer. Ja, das war mal 1 Euro, das sind jetzt 2 Euro seit 3 Jahren. Diese 2 Euro werden ausgezahlt. Ja, das ist auch der Dividendenvorschlag wieder für dieses Jahr. Und sollten sich weitere größere Exit dann auch materialisieren, ob es die Magirus ist, ob es die Efacec ist, ob es die Quascore ist, dann sind wir auch bereit, eine Sonderdividende dann auch zu bezahlen, um die Shareholder dann auch an dem Erfolg partizipieren zu lassen. Sie dürfen nicht vergessen, das Management, da im Wesentlichen unser Gründer, hält noch deutlich über 30% der Anteile, auch an der Mutaris. Das heißt, ich würde lügen, wenn ich sage, auch das Management findet eine gute Dividende ganz, ganz spannend.
Auf jeden Fall. Und vielleicht dann zum Abschluss, wie sehen Ihre Mittelfristziele aus? Also was kann man von Mutaris in den kommenden Jahren noch erwarten oder was sind da Ihre Ziele?
Also zum einen vorweggeschickt, wir wollen unser Geschäftsmodell nicht verlassen. Ja? Wir wollen weiterhin diese Sondersituation kaufen, wir wollen operativ die Firmen drehen, wir wollen Ausgliederungen aus Konzerne kaufen, wir wollen es 3 bis 5 Jahre halten und wir wollen es an einen Strategen verkaufen oder ein IPO machen. Das ist unser Geschäftsmodell und das wird sich auch nicht ändern. Wir wollen es internationaler machen. Ja, wir wollen in Japan vielleicht unseren ersten Deal machen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt vielleicht noch das ein oder andere Land. In Osteuropa wollen wir weiter wachsen und vor allem in den USA wachsen. Das ist das klare Mittelfristziel. Dort wird das größte Wachstum herkommen aus Amerika. Ich freue mich darauf. Das ist eine richtig coole Aufgabe, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch absolut klappen wird. Was die Zahlen angeht, haben wir uns Mittelfristziele gegeben, wo wir gesagt haben, wir wollen bis 2030 jedes Jahr 25% im Gruppenumsatz wachsen, also was wir dieses Jahr mit den 8 bis 9 Milliarden haben. Und wir wollen 25% im Ergebnis wachsen, was letztes Jahr 130 Millionen war und was ich gesagt habe, ist dieses Jahr zwischen 165 und 200. Das ist das Ziel, das wollen wir jedes Jahr machen bis 2030 und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch erreichen werden. Sonst hätten wir diese Ziele uns nicht gegeben. Wir haben eine Guidance aufgesetzt in 2019, als ich Vorstand wurde und wir haben seit 2019 unsere Guidance jedes Jahr erreicht oder übererfüllt.
Und darauf dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Dann darf ich mich an dieser Stelle bei Ihnen für das interessante Gespräch bedanken und Ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen.
Vielen, vielen Dank. War sehr nett.
Und wir hoffen, vielleicht konntet ihr ja auch die ein oder andere euch noch nicht so bekannte Informationen aus diesem Interview mitnehmen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin schaut auf jeden Fall auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei, um keine Infos mehr rund um das Thema Börse zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.